Deutschlandfunk, kontrovers.
Im Studio heute Jasper Barenberg, herzlich willkommen. Auswahl. Wehrdienst nennt Verteidigungsminister Boris Pistorius seinen Vorschlag, um mehr Nachwuchs für die Bundeswehr zu gewinnen, um angesichts der Bedrohung durch Russland die Einsatzfähigkeit und die Kampfbereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen. Das Modell in aller Kürze, alle 18-jährigen Männer eines Jahrgangs sollen einen Fragebogen beantworten müssen. Davon sollen einige 10.000 verpflichtend auch zur Musterung eingeladen werden. Das Ziel dann zunächst 5.000, später etwa 10.000 zusätzlich Wehrdienstleistende. In den Worten von Pistorius: Wir suchen nach den Besten, wir suchen nach den Motiviertesten. Eine Rückkehr zur Wehrpflicht ist damit jedenfalls für den Augenblick vom Tisch. Auch eine allgemeine Dienstpflicht für Männer wie Frauen, die diskutiert wird, soll es vorerst also nicht geben. Der Wehrdienst soll im Wesentlichen weiter freiwillig bleiben. Ist das der große Wurf? Ist das nur ein Trippelschritt in die richtige Richtung oder überhaupt die falsche Richtung? Darüber wollen wir heute Vormittag diskutieren. Und zwar mit diesen Gästen. Die CDU-Politikerin Serap Güler ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen, Frau Güler. Oh, ich höre gerade, wir haben Sie leider noch nicht in der Leitung. Da basteln wir noch ein bisschen, dass wir Sie in die Sendung bekommen. Mitglied im Verteidigungsausschuss ist aber auch Falko Drossmann. Der SPD-Politiker ist außerdem Oberstleutnant der Luftwaffe, war mehr als 20 Jahre lang selbst in der Bundeswehr aktiv. Schönen guten Morgen, Herr Drossmann.
Guten Morgen aus Hamburg.
Und mit dabei ist Hans-Peter Bartels, heute Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, davor lange Jahre auch Bundestagsabgeordneter für die SPD, von 2015 bis 2020 Wehrbeauftragter des Bundestages. Willkommen in der Sendung, Herr Bartels. Hallo.
Guten Morgen.
Zum Start unserer Diskussion schon mal einige Stimmen von Hörerinnen und Hörern, die uns heute Morgen schon erreicht haben.
Also hört man den Aufdruck. Was die Regierung Merkel leichtfertig abgeschafft hat, wird jetzt langsam korrigiert. Absolut richtig und absolut wichtig.
Guten Morgen, mein Name ist Olaf Gier aus Frankfurt. Das ist mal wieder eine typische Mogelpackung. Da wird erstmal der Wehrdienst, die ganze Infrastruktur wieder aufgebaut. Und wenn es dann soweit ist, dann wird die Wehrpflicht, also Grundgesetz Artikel 12a, nur für Männer selbstverständlich wieder durchgesetzt werden.
Aus Köln. Ich war selbst Wehrdienstleistender vor ungefähr 25 Jahren und der Wehrdienst war damals schon überholt und antiquiert.
Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Jessen aus Hamburg. Wenn man Menschen für einen Wehrdienst engagieren möchte, dann braucht es eine gewisse Form von Würde und Respekt und auch Dankbarkeit, dass sie das machen.
Guten Morgen, hier spricht Kerstin Küfner aus Bayreuth in Bayern. Ich habe einen Sohn, der in einem freiwilligen Wehrdienst ist, würde diese Idee alles unterstützen. Vielleicht auch, weil ich gerade so einen jungen Menschen habe, dem diese 6 Monate gut tun, oder 7 sind ja mindestens jetzt Freiwilligendienst gerade. Und vielleicht, wenn ich idealistisch bin, vielleicht hilft es auch, die Gesellschaft irgendwie auch wieder zusammenzuführen oder Teile zur Integration zu leisten. Das ist ein guter Ansatz, ich stehe dahinter.
Guten Tag, Bernhard Trautvetter, 70 Jahre, Wohnort Essen. Ich kritisiere die falsche Priorität in der Haushaltspolitik zugunsten des Militärischen. Wir leben in einer Zeit, die alle Anstrengungen jedes Landes, vor allem führender Länder, zugunsten von ökologischen Zukunftshoffnungen der Menschheit in den Vordergrund stellen muss.
Einige erste Stimmen und Meinungen also unserer Hörerinnen und Hörer. Und in der Zwischenzeit haben wir auch Serap Güler von der CDU in die Leitung bekommen. Schönen guten Morgen, Frau Güler. Schön, dass Sie auch dabei sind.
Guten Morgen, grüße Sie.
Ich wollte aber als erstes mal, wenn Sie alle gestatten, Hans-Peter Bartels ansprechen. Verbindliche Musterungen also, Herr Bartels, verpflichtende Fragebögen und eine Erfassung der Wehrtauglichen. Sie haben in einer ersten Reaktion auf diesen Vorschlag des Bundesverteidigungsministers gesagt, die erkannten Probleme sind groß, die vorgeschlagene Lösung ist klein. Was meinen Sie damit?
Das sagt ja auch Boris Pistorius selbst. Das kann jetzt nur ein erster Schritt sein.
hin zur Lösung der Personalprobleme der Bundeswehr. Die Bundeswehr sollte heute schon etwas über 200.000 Soldaten haben. Sie kommt kaum über 180.000 hinaus. Die Lücke von 20.000 Soldaten, das sind nicht kurzdienende Wehrpflichtige, sondern das sind Spezialisten, Zeitsoldaten. Wir haben übrigens in der Bundeswehr heute schon die Möglichkeit, 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende Dienst tun zu lassen für 6 bis 23 Monate. Das will Pistorius jetzt auf 5.000 im Jahr erweitern. Und dazu führte ein neues Instrument ein, eben diesen Fragebogen. Das ist wirklich neu, der verpflichtende Fragebogen, wo alle jungen Männer Auskunft geben müssen über Gesundheitsstatus und ihre Motivation, zur Bundeswehr zu kommen, auch ihre weiteren Vorbildungen und Interessen. Frauen können den Fragebogen zurückschicken. Also das ist das neue Element und die Pflicht dabei besteht eben im Zurückschicken müssen des Fragebogens. Ansonsten die Größenordnung 5.000 zusätzliche junge Leute, die zwischen 6 und 23 Monate Dienst tun, das ist nicht der Gamechanger. Das ändert nichts an den riesigen Personalproblemen, die Bundeswehr jetzt schon hat und die übrigens eher noch größer werden, weil das, was die NATO von Deutschland erwartet als Verteidigungsbeitrag, das wird sich eher in den nächsten Monaten herausstellen, wird größer sein.
Also Falko Drossmann von der SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss, selber mit langjähriger Erfahrung bei der Bundeswehr. Wenn Herr Bartels recht hat und das bestenfalls der erste Schritt sein kann, warum schafft Pistorius mit dem, was er vorschlägt, nicht den angemessenen, den überzeugenden Schritt?
Zwei Dinge vorab. Das erste ist, wir sprechen hier doch über einen ganz enormen Grundrechtseingriff, der grundgesetzlich abgesichert ist und der aus meiner Sicht auch notwendig ist. Deshalb sollten wir aber, und deshalb begrüße ich das Vorgehen vom Bundesminister Pistorius, tatsächlich zuerst einmal die nehmen, die auch freiwillig zur Bundeswehr kommen wollen. Das zweite ist, es handelt sich mitnichten darum, dieses Fehl von 20.000 Soldatinnen und Soldaten aufzufüllen, sondern es geht darum, eine schlagkräftige Reserve herzustellen. Das nächste ist, wir brauchen eine Infrastruktur, die wir nicht mehr haben. Wir haben nicht mehr die Daten der Menschen, die vor 2011 Wehrpflicht geleistet haben. Wir haben die Kasernen nicht, wir haben die Waffen nicht. Und deshalb ist es gut, wenn das System jetzt aufwächst. Alleine nur, um zu sagen, wir führen eine Wehrpflicht ein, dann aber weder Material noch Personal noch Kasernen und Ähnliches zu haben, das wäre der falsche Weg. Deshalb finde ich, dass der Vorschlag von Boris Pistorius jetzt angemessen ist.
Angemessen heißt, mehr ist im Moment einfach auch aus Ihrer Sicht nicht drin.
Ich glaube auch, dass es mehr werden muss. Und das hat Boris Pistorius ja auch deutlich gesagt. Aber wir müssen die Menschen ja auch sinnvoll beschäftigen können dann. Wir müssen sie ausstatten können. Wir müssen sie unterbringen können. Die ganze Administration vorher muss ja gemacht werden. Die Musterungen müssen durchgeführt werden. Und das kann ich einfach nicht herzaubern. Also von einem Tag auf den anderen. Und deshalb, ja, er bereitet jetzt den Weg vor für mehr, das kommen muss. Das sehe ich deutlich so.
Also Frau Güler, wenn man sich anschaut, wie die Union reagiert hat insgesamt auf den Vorschlag von Boris Pistorius, dann kann man ja wohl im Groben sagen, das reicht bei weitem nicht, das ist nicht Fisch noch Fleisch. So erinnere ich mich an ein paar erste Einschätzungen. Wie ist Ihre?
Die deckt sich mit den Einschätzungen, mit den Zitaten, die Sie gerade schon genannt haben. Einer der Hörer hat ja vorhin auch Mogelpackung gesagt. Ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich so weit gehen muss. Es ist ein erster wichtiger Schritt, aber es ist bei weitem nicht das, was der Minister selbst auch mal angekündigt hat. Und wir wissen, dass er sich seit 9 Monaten sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und für eine intensive Beschäftigung über 9 Monate ist das, was er vorgelegt hat, eben weit, weit unter seinem eigenen Anspruch. Und in einem Punkt hat Kollege ja recht, wenn er sagt, dieses Modell soll nicht die Personallücke, das Personalproblem der Bundeswehr schließen. Das hat der Minister selbst im Ausschuss in aller Deutlichkeit gesagt, sondern es muss jetzt um eine gesamtgesellschaftliche Wehrfähigkeit gehen. Auch das ist eigentlich richtig, aber wenn wir auch mit dem Punkt, dass wir hier eine gesamtgesellschaftliche Resilienz und Verteidigungsfähigkeit brauchen, ist dieses Modell auch für das erste Jahr mit 5.000 einfach zu wenig. Und es stimmt auch nicht, dass die Kapazitäten für mehr nicht vorhanden wären. Alleine das Heer könnte 7.000 Plätze zur Verfügung stellen. Und das ist nur eine der Streitkräfte, die wir haben. Also bei weitem unter dem Anspruch, den der Minister sich selbst gesetzt hat und ehrlicherweise auch unter unserem.
Also Falko Drossmann, es gibt nur nicht den politischen Willen, wenn man sich die Debattenlage in den Ampelparteien anguckt. Da ist da ja auch sehr viel Zurückhaltung spürbar, weiterzugehen.
Also diese Zurückhaltung spüre ich eigentlich gar nicht. Ich halte das Vorgehen von Boris Pistorius für angemessen, der Lebenswirklichkeit junger Menschen angemessen, der Leistungsfähigkeit der Streitkräfte angemessen. Und ich muss nochmal wiederholen, das, was der damalige Dr. zu Guttenberg ja gemacht hat, war ja, also die gesamte Infrastruktur inklusive der Wehrerfassung, inklusive der Überwachung einfach abzuschaffen. Davon ist nichts, aber auch gar nichts mehr übrig. Deshalb müssen wir uns einem solchen System zuerst einmal wieder nähern. Und das ist sinnvoll. Und es hat auch was mit Respekt gegenüber diesen jungen Menschen zu tun, wenn ich sie einziehe, dass sie auch sinnvoll beschäftigt werden. Und das müssen wir gewährleisten. Und ehrlicherweise, dass innerhalb des politischen Diskurses auch abgewogen wird über einen so starken Grundrechtseingriff, über Lebenschancen der jungen Menschen, das ist richtig. Also das ist ein zu wichtiges Thema, um das auf einem Parteitag mit einem schlechten Antrag einfach mal zu beschließen und kein Butter bei die Fische zu tun. Und muss auch sagen, bei der Union, was ich zum Beispiel für einen Fehler erachte, ist natürlich die Geschichte, dass wir nur Männer einziehen. So, das ist anachronistisch, das passt nicht. Aber wir kriegen das Grundgesetz einfach jetzt nicht geändert. Das hat die Union mehrfach deutlich gemacht. Herr Söder schließt eine Wehrpflicht für Frauen aus. Ehrlich, das ist keine Spielwiese. Und deshalb geht Pistorius jetzt genau den richtigen Weg.
Frau Göhler, haben Sie das anders verstanden dann als ich? Ich hatte also zuletzt Signale.
Also Herr Drossmann versucht gerade schön, den Ball in unsere Richtung zu schießen. Sie kriegen die Grundgesetzänderung alleine mit der eigenen Fraktion nicht hin, Herr Drossmann. Und das wissen Sie, dass es in Ihren Reihen sehr, sehr viele gibt in der SPD, vor allem bei der FDP, auch unter den Grünen, die einfach eine Wehrpflicht, so wie sie mal war, gar nicht wieder einführen möchten, geschweige denn, was die Frage der Frauen betrifft. Also ich habe das bei mir in der Fraktion ein wenig anders verstanden als das, was Sie jetzt darlegen. Ich finde, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, und ich glaube, auch das wissen Sie, bis es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht gibt, was die Frage der Wehrgerechtigkeit betrifft. Und insbesondere in Bezug auf Frauen.
Ich darf aber eine Sache kurz antworten. Ja, niemand, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre, niemand will eine Wehrpflicht einführen, wie sie mal war. Ich möchte meinen Fall beschreiben. Ich bin gegen meinen Willen zur Wehrpflicht eingezogen, habe eine Grundausbildung gemacht, habe danach 3 Monate eine Schranke bewacht, die zu einem Munitionslager führte, in der keine Munition mehr war. Das war damals meine Wehrpflicht. Das war sinnlos. Wehrgerechtigkeit ist auch so ein Wort, die wird es nicht geben. Wehrgerechtigkeit ist immer der Bedarf der Truppe. So, und deshalb, also wir müssen da schon bei den Fakten bleiben. Eine Wehrpflicht, wie sie mal war, will, glaube ich, niemand mehr einführen.
Frau Güller, wollen Sie das wieder einführen?
Für Männer und Frauen. Eigentlich muss der wirkliche Schritt zur Dienstpflicht, zu einer allgemeinen Dienstpflicht, wir nennen das Gesellschaftsjahr, hingehen, wo es eben nicht nur um die Bundeswehr geht, sondern wo die Bundeswehr nur eine Säule von vielen anderen vor dem zivilen Bereich eben auch ist. Es gibt nämlich eben nicht nur, wenn wir von Verteidigungsfähigkeit sprechen, um die Aufgaben innerhalb der Bundeswehr, sondern darüber hinaus, auch was den Schutz unserer kritischen Infrastruktur beispielsweise betrifft. Das ist der Plan, den wir beziehungsweise den Beschluss, den wir vor 2 Jahren schon auf unserem Bundesparteitag als CDU beschlossen haben. Das ist das, was in unserem Grundsatzprogramm steht. Und die Wehrpflicht wieder zu aktivieren, sollte nur ein erster Schritt, Zwischenschritt sein, aber eben nicht so, wie es jetzt vorgelegt worden ist, weil es ist letztendlich nichts anderes als die Erweiterung des freiwilligen Dienstes. Es kann nur als ein erster, ganz, ganz kleiner Schritt gesehen werden. Aber wenn ich den Minister in seinen Äußerungen in den letzten Monaten richtig verstanden habe, hätte er sich auch so ein Dienstjahr eher gewünscht. Aber nochmal, das liegt nicht an der Union, sondern vor allem an der Ampelkoalition selbst, dass man das nicht umgesetzt bekommt.
Herr Bartels, um Sie nochmal mit in die Runde zu bekommen, ich wollte nochmal auf ein Stichwort eingehen, was Herr Drossmann vorhin schon genannt hat. Und das war die schlagkräftige Reserve, verbunden mit der Bemerkung, dass es gar nicht Ziel jetzt des Vorschlags ist, die Personalprobleme insgesamt zu lösen. Sie haben selber von den Spezialistinnen und Spezialisten gesprochen, die als Zeitsoldaten Dienst tun oder als Soldaten Dienst tun insgesamt. Also geht es gar nicht darum, akute Personalprobleme zu lösen? Das haben wir alle falsch verstanden.
Also diese Lücke von 20.000 Spezialisten, die fehlen, wird damit nicht geschlossen. Es wird in der Tat Personalkörper etwas vergrößert, nämlich um 5.000, die aber ja in der Größenordnung 6 bis 23 Monate, sagen wir mal ein Jahr, in der Bundeswehr Dienst tun, dann rausgehen, dann für die Reserve zur Verfügung stehen. Das heißt, die Reserve würde jedes Jahr um 5.000 mögliche Angehörige größer. Wenn wir die Zahlen, und das fand ich eigentlich in dieser Vorlage von Pistorius, das Grundstürzende, das Neue und das, was bisher so ein bisschen unterdiskutiert ist, wenn man die Zahl der mobil gemachten Bundeswehr, die Pistorius hier zum ersten Mal genannt hat, also wie groß müsste die Bundeswehr in einem Kriegsfall, also im Verteidigungsfall, im Bündnisfall sein, dann steht da jetzt eine Zahl von 460.000. Das ist die Ambition. Davon 200.000 Aktive, weil mehr traut man sich im Moment noch nicht zu, und 260.000 Reservisten. Die haben wir nicht. Und da sozusagen aufzuwachsen um 5.000 im Jahr, ist natürlich auch noch nicht die Problemlösung. In 20 Jahren kommen wir da auf 100.000. Also in 20 Jahren wissen wir nicht, was ist. Wir müssten jetzt relativ schnell aktionsfähiger werden. Deshalb glaube ich, man müsste das Modell umdrehen und sagen, es werden alle erfasst, es werden alle gemustert. Unterschied zu Pistorius, er sagt erstmal Fragebogen, dann mustern. Und die tauglich Gemusterten werden dann gefragt, ob sie auch kommen wollen. Das wäre das Element der Freiwilligkeit, dass, wenn es funktioniert, ja gut ist und niemanden zwingt, zur Bundeswehr zu kommen. Also wenn es aufgeht in der Größenordnung, ich würde mal sagen, zusätzlich 20.000 zu den 20.000, die jetzt jedes Jahr gewonnen werden müssen, um diese 180.000, die wir haben, zu halten. Also dann würden 40.000 jedes Jahr neu in die Bundeswehr eintreten. Nicht mehr 20.000, sondern 40.000 jedes Jahr neu. Das wäre eine substanzielle Veränderung. Das würde eine Aufwuchsdynamik entfalten. Und Sie hätten 40.000 auch, die jedes Jahr aus der Bundeswehr ausscheiden und dann als Reservisten zur Verfügung stünden. Also es geht letztlich um die Zahlen und es geht um die Verbindlichkeit. Und ich glaube, der Punkt Musterung nur für einige oder Musterung für alle ist im Moment das Nadelöhr, durch das wahrscheinlich die Koalitionsfraktionen gemeinsam nicht gehen würden. Also mit der FDP werden sie Musterung für alle nicht hinkriegen.
Also auch mit Ihnen nicht, Herr Drossmann?
Also ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich glaube nur, dass es jetzt derzeit überhaupt nicht machbar ist. Also ich brauche für so eine Musterungsarchitektur brauche ich Mitarbeiterinnen, brauche ich Ärztinnen und Ärzte, die das durchführen können, von denen wir auch zu wenig haben. Wie gesagt, wir müssen ein System wieder aufbauen, das komplett eliminiert wurde. Und deshalb glaube ich, realistisch ist das, was Boris Pistorius jetzt macht. Der Anspruch ist natürlich, auch eine verteidigungsfähige Reserve herzustellen. Absolut, ja.
Dann wollen wir an dieser Stelle am ersten Hörer die Gelegenheit geben, sich einzubringen. Herr Gehre meldet sich aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Gehre.
Schönen Tag, Lizzie.
Grüß Sie auch. Schießen Sie los.
Ja, meine Meinung, meine persönliche zu dem ganzen Thema ist auch, wie gesagt, dass wir den jungen Leuten auch wieder beibringen sollten, dass wir in einer Demokratie leben, aber dass man auch bereit sein muss, sie zu verteidigen. Und dass, solange sich Leute, die gedient haben oder immer noch dienen, als ungestraft Soldaten mit Mörder beschimpfen lassen müssen, muss ich sagen, da läuft dann hier was schief.
Also Sie sind ganz klar für die Rückkehr zum alten Modell der Wehrpflicht. Ja. Alle in einem Jahrgang, sagen Sie uns noch, Männer wie Frauen, sollen gemustert und dann gegebenenfalls eingezogen werden.
Korrekt, genau. Oder halt, wie gesagt, wie es damals war, Zivildienst, genau.
Warum ist das so, dass Sie das für die richtige Antwort im Moment halten?
Tja, wie gesagt, wir leben in einer Demokratie, aber man muss auch bereit sein, sie zu verteidigen. Und das sehe ich irgendwie nicht, weil nur mit Worten geht es leider nicht immer.
Okay. Herr Gehret, ja, danke Ihnen für den Anruf. Grüße nach Berlin. Frage in die Runde. Trifft Herr Gehret da einen Punkt? Das wird ja auch diskutiert. Der Minister selbst nimmt ja das Wort als Provokation durchaus gedacht von der Kriegstüchtigkeit in den Blick. Herr Bartels, ist das etwas, eine Richtung, in die wir uns bewegen müssen, insgesamt angesichts der neuen und anderen Bedrohungslage?
Ich glaube, nach dem zweiten Überfall auf die Ukraine 2022 sollten alle inzwischen den Schuss gehört haben. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja auch von einer Zeitenwende gesprochen. Es ist jetzt wirklich anders als vorher. Wir haben nicht den großen Kalten Krieg von vor 35 Jahren, aber wir haben schon eine Art Kalten Krieg heute und wir müssen uns vorbereiten, darauf wieder abschreckungsfähig zu sein. Also wir müssen Russland abschrecken davor, die NATO anzugreifen. Und das geht nur mit starken Streitkräften. Die müssen stärker sein, als sie heute sind. Die Bundeswehr ist über Jahrzehnte kleiner geworden, am Ende auch kaputt gespart worden. Also muss jetzt schnell größer werden, schnell verteidigungsbereiter werden und das als eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft zu sehen und nicht eine Spezialaufgabe für Profis, die man eben irgendwie anheuert. Das halte ich schon für richtig. Das war der alte Gedanke der Wehrpflicht. Das ist der heutige Gedanke der Wehrpflicht. Es ist eine Aufgabe für Demokraten, ihre Freiheit selbst zu verteidigen.
Auswahl Wehrdienst für die Bundeswehr. Ist das überzeugend oder ein halbgarer Vorschlag? Darüber diskutieren wir auch nach den Nachrichten weiter mit Hans-Peter Bartels, dem Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, mit der CDU-Politikerin Serap Güler und Falco Drossmann, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Bis gleich. Auswahl Wehrdienst für die Bundeswehr, überzeugend oder halbgar, unser Thema heute Morgen hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit Hans-Peter Bartels, dem Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, und zwei Verteidigungspolitiker bzw. Verteidigungspolitikerinnen, Serap Güler nämlich von der CDU, Mitglied im Verteidigungsausschuss, und Falco Drossmann von der SPD, auch er sitzt im Verteidigungsausschuss. Eine Mail von Marco Wenzel hat uns erreicht. Ich habe drei Kinder, schreibt er. Sie möchten nicht zum Militär. Den vorgeschlagenen Weg finde ich gut, weil er auf Freiwilligkeit beruht, es ein Neubeginn ist und die Bundeswehr nicht strukturell überfordert. Eine Mail von Caroline Reu. Eine professionelle Bundeswehr halte ich für effizienter, statt junge Menschen heute beim überaus komplexen Einstieg ins Berufsleben zu hindern. Die Bundeswehrromantik verstehe ich, aber es sollte absolut freiwillig sein. Man muss um junge Menschen werben, sich um sie bemühen, statt sie zu verwalten und zu verpflichten. Und eine letzte Stimme noch von Christian Funke. Es sollte unbedingt eine in allen Lebensbereichen angestrebte Gleichstellung von Frau und Mann über eine notwendige Grundgesetzänderung ermöglicht werden. Auch in der Bundeswehr gibt es viele Möglichkeiten für Frauen, sich jenseits von Kampfeinsätzen einzubringen und damit ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. In der Leitung ist Herr Caravas, wenn ich das hier richtig lese, aus Aachen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo, ich rufe Sie von Aachen aus an.
Ja.
Es ist Folgendes. Die heutigen Schlachten werden nicht mehr mit dem Bajonett angefochten, wie zum Beispiel mein Vater vor 100 Jahren getan hat. Sie brauchen Spezialisten, die das komplizierte Gerät dann bedienen können. Hm. Und die müssen immer da sein. Jetzt kommt aber Folgendes. Sie haben einen Jungen, der kommt aus dem Gymnasium. Der hat also gezeigt, dass er Köpfchen hat und hat auch bestimmte Kenntnisse. Der könnte vielleicht also in die Industrie gehen, der könnte aber auch dann in die Bundeswehr gehen. Dafür muss das attraktiv genug sein. Wenn er in die Industrie geht, hat er keine Gefahr für sein Leben. Aber wenn er bei der Bundeswehr, sagen wir mal, dass er irgendwo in Afghanistan eingesetzt wird, dann muss er um sein Leben oder um seine körperliche Unversehrtheit fürchten. Deswegen ist die Frage, gäbe es die Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal, also zwei Arten von Soldaten haben. Diejenigen, die im Verteidigungsfall hier in Deutschland oder in Europa eingesetzt werden, und für andere Fälle, wo wir den Weltpolizisten spielen, andere Leute.
Mhm. Ja, gebe ich gern in die Runde. Fang vielleicht bei Herrn Bartels mal an, der als Wehrbeauftragter ja lange nah dran war an der Truppe, an der Bundeswehr. Können Sie sich sowas vorstellen? Zwei verschiedene Arten von Dienst.
Ja, so war das im Prinzip in den Zeiten der Auslandseinsätze, die ja jetzt im Wesentlichen vorbei sind. Also wir sind nicht mehr in Afghanistan, wir sind nicht mehr in Afrika, wir machen ein kleines Kontingent auf dem Balkan. Aber als es die Wehrpflicht noch gab, waren Grundwehrdienstleistende ausgenommen vom Dienst in Auslandseinsätzen. Also insofern, genau wie der Hörer sagt, die sind dieser Gefahr dann nicht ausgesetzt worden, wären auch nicht lang genug dafür ausgebildet gewesen. Zum Schluss hat der Grundwehrdienst 6 Monate Monate gedauert. Also das war zu wenig. Freiwillig konnten Wehrdienstleistende also bis zu 23 Monate dann auch mit in Auslandseinsätze gehen. Und ich glaube, also wir müssen ja gar nicht über dieses Prinzip der Freiwilligkeit uns zerstreiten. Wenn es freiwillig geht, also dann geht es auch auf der Grundlage der Wehrpflicht. Freiwilligkeit first, also wenn genug tauglich gemusterte, zunächst mal junge Männer, gern auch junge Männer und Frauen, wenn das Grundgesetz geändert ist, sich bereit finden, dann auch zu kommen, dann muss niemand gegen seinen Willen gezogen werden. Also das ist der Stein der Weisen. Wir brauchen nicht mehr ganze Jahrgänge, sondern ich würde mal sagen, größenordnungsmäßig etwa 40.000 im Jahr, die neu gewonnen werden müssen. Das müsste auf der Grundlage von Freiwilligkeit hinzubekommen sein. Nur so wie die Bundeswehr jetzt wirbt und die letzten 13 Jahre, also nach Aussetzung der Wehrpflicht geworben hat, hat sie es ja nie geschafft, genug Bewerber und genug Rekruten einzuziehen, um auf ihre Zielzahlen zu kommen. Also so zu tun, als ob man es einfach nur weitermachen müsste mit einer etwas größeren Zahl, die man erreichen will, das ist nicht problemlösend. Man muss schon am System etwas ändern. Erste Änderung ist jetzt der Fragebogen, der kommt, also der alle jungen Männer erreicht und auch die Verpflichtung, wenn sie dann eingeladen werden, dann müssen sie auch zur Musterung kommen. Also das ist neu. Das ist sozusagen der Anfang vom Ende des Aussetzens der Wehrpflicht. Aber wir sind noch relativ weit weg davon, dass der Personalbedarf der Bundeswehr jetzt damit wirklich gedeckt würde.
Also geht die Frage natürlich an Falko Drossmann von der SPD. Wie kommen wir dann an diesen Punkt, wenn dieser Schritt jetzt nicht reicht, die Personalprobleme bei der Bundeswehr tatsächlich dauerhaft zu lösen? Unser Hörer, Herr Karawas, hatte gesagt, es muss attraktiv sein. Und das ist es ja offenbar für viele Menschen nicht.
Wenn ich noch ein, zwei Dinge ansprechen darf, die gesagt worden sind. Ich habe mitbekommen, wie Frauen in die Bundeswehr gekommen sind, in die Streitkräfte, habe sie in den Auslandseinsätzen erlebt, und Frauen stehen genauso ihren Mann wie alle anderen auch. Also Frauen außerhalb von Kampfeinsätzen, das wird der Sache nicht gerecht. Das sind ganz tolle Kameradinnen gewesen und die bringen ihren Dienst. Ein Problem ist, dass wir in der jetzigen Bundeswehr, wenn wir über die 182.000 sprechen, natürlich große Probleme haben, die auch angegangen werden müssen. Also Menschen haben, und das sagt auch ein Hörer, die Möglichkeit, heute ganz andere Berufe zu ergreifen, weil es überall einen Personalmangel gibt. Und deshalb müssen wir den Dienst in den Streitkräften deutlich attraktiver gestalten. Was aber auch weggefallen ist, ist die Sichtbarkeit der Bundeswehr. Früher hatten sie in jedem größeren Kreis hatten sie eine Bundeswehrliegenschaft, hatten sie eine Kaserne, Soldatinnen und Soldaten vorher in der Wehrpflicht waren überall sichtbar. Heute sieht man die ab und zu noch beim Bahnfahren. Das heißt, die Bundeswehr ist aus der Sichtbarkeit verschwunden. Und ich glaube, auch da müssen wir wieder etwas mehr tun. Ja, da muss viel getan werden. Aber nochmal, das hat nichts zu tun mit diesem Auswahldienst.
Okay. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Schäfer nämlich aus Stuttgart. Schönen guten Tag, ja, Herr Schäfer.
Und zwar, ich möchte Ihnen eine neue Personengruppe erschließen, über die noch nicht geredet wurde. Das sind viele junge Männer. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass anerkannte Geflüchtete vielleicht ein Interesse haben, zu dienen. Etwas, die haben ja einen Schutzanspruch und kriegen hier auch eine Leistung, und dass vielleicht das Bedürfnis da ist, etwas zurückzugeben. Ich würde anerkannten männlichen Geflüchteten ein Angebot machen, in der Bundeswehr zu dienen.
Frau Güler, um Sie mal wieder in die Runde zu bekommen, ist das ein Angebot, ein Vorschlag, den Sie attraktiv finden?
Also ich finde die Diskussion Ausländer in der Bundeswehr, was wir ja auch oft genug in den vergangenen Jahren geführt haben, das ist ein sehr wichtiger Punkt, und bin auch der Meinung, dass man sich diesbezüglich öffnen müsste. Was Geflüchtete betrifft, aber auch wenn es Anerkannte sind, bin ich ehrlicherweise sehr, sehr zurückhaltend, weil das hat so einen Zungenschlag. Es ist was anderes, wenn jemand hier mit einer Niederlassungserlaubnis lebt, ob jetzt EU-Ausländer oder nicht, aber Geflüchtete, die hier hingekommen sind, um einen Schutz zu bekommen, sie in die Bundeswehr zu schicken, das würde ich persönlich als zu weitgehend empfinden, Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Identifikation mit dem Land, wenn man sich für die Bundeswehr entscheidet oder seinen Dienst in der Bundeswehr verrichten möchte. Ich verstehe den Punkt von Herrn Schäfer, der sagt, die sind doch sicherlich dankbar und möchten etwas zurückgeben. Wenn sie eine Niederlassungserlaubnis bekommen, dann bin ich gerne bereit, darüber zu reden. Aber was den Fluchtstatus betrifft, nur mit einem Fluchtstatus fände ich das viel zu weitgehend. Und das hat etwas ehrlicherweise auch von einer fremden Legion. Die Diskussion gab es ja in den letzten Jahren immer, als es darum ging, Ausländer in der Bundeswehr. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand seit 10, 20 Jahren hier schon lebt oder als Geflüchteter kommt. Und das würde ich ehrlicherweise nicht unterstützen.
Herr Drossmann von der SPD, sehen Sie es ähnlich?
Also das Grundgesetz schließt es aus. Da hört es schon auf. Also es werden Deutsche eingezogen, deutsche Staatsbürger, deutsche männliche Staatsbürger. Insofern ist das mit Dienst an der Waffe, Streitkräfte, ist das nicht denkbar. Frau Gül hat ja eben auch gesagt, dass wir natürlich auch darüber nachdenken müssen, wie wir die zivile Resilienz stärken. So, und das ist ja Sache in den meisten Fällen der Bundesländer. Und natürlich kann man sich dann vorstellen, dass im Fall der Fälle wir sagen, jeder und jede, die hier ist, tatsächlich muss einen Teil beitragen. Aber auch das hat jetzt nichts mit diesem Auswahldienst tatsächlich zu tun. Das ist schon gesetzlich ausgeschlossen.
Frau Güller, dann würde ich nochmal auf Sie zurückkommen mit der Frage, was wäre denn jetzt unmittelbar die Alternative zu dem Vorschlag von Boris Pistorius? Wir haben von Falko Drossmann ja vorhin einige Stichworte gehört, warum er der Überzeugung ist, dass mit Blick auf die Strukturen der Bundeswehr, auf den Zustand jetzt, das im Moment das Beste ist, was man machen kann, um akut etwas zu tun. Sie sehen es anders. Was würden Sie jetzt unmittelbar anders machen, darüber hinausgehend eben?
Also ich sehe es anders, weil genauso wie Herr Drossmann, wir in den letzten Wochen und Monaten natürlich diesbezüglich auch ganz, ganz viele Gespräche geführt werden. Ich möchte gerne das einfach nochmal sagen. Alleine das Heer wäre in der Lage, 7000 junge Menschen aufzunehmen, was die Infrastruktur betrifft. Das Heer hat diese Voraussetzungen und nochmal ohne die anderen Streitkräfte. Also da wäre definitiv mehr gewesen als 5000. Und ich möchte mich gerne Herrn Bartels anschließen, wenn wir jetzt ich muss jetzt an dieser Stelle auch einfach von einem halbgaren Konzept sprechen, wenn wir das uns jetzt einfach mal vornehmen. Der Fragebogen ist verpflichtend. Ich glaube, egal, also der Minister sagt Kriegstüchtigkeit. Ich möchte gern von der Verteidigungsfähigkeit sprechen. Mit 5000 rein auf freiwilliger Basis eingezogenen jungen Menschen mit einem verpflichtenden Fragebogen werden wir weder Putin noch Co. abschrecken, um das vielleicht einmal festzuhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest als Zwischenschritt, wenigstens was der Teil der Musterung betrifft, darauf hat Herr Bartels gerade auch aufmerksam gemacht, das verpflichtend noch gewesen wäre und von denen, die verpflichtend gemustert werden, die Freiwilligen dann meinetwegen eingezogen werden. Das wäre ein erster wirklich guter, konsequenter Schritt gewesen. Und nochmal, das Ziel muss meines Erachtens am Ende sein, dass es ein Gesellschaftsjahr, ein allgemeines Gesellschaftsjahr gibt, verpflichtend, wo junge Menschen, die sagen, nee, Bundeswehr kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann zum THW gehen, dann zu den Johannitern gehen, zu den Maltesern. Und ich glaube, die letzten Wochen in Süddeutschland haben auch gezeigt, was das Stichwort Hochwasserkatastrophe betrifft, inwieweit da auch im zivilen Bereich sehr, sehr viel Unterstützung und Hilfe notwendig ist. Und ich weiß, dass das Wort Pflicht oder Dienst mittlerweile, so leid es mir tut, wirklich verpönt ist. Aber das hat ja gerade auch einer ihrer Zuhörer gesagt. Eine Demokratie muss auch immer in der Lage sein, sich zu verteidigen, wehrhaft zu sein. Und das ist eben kein Geschenk, in einer Demokratie zu leben, in Freiheit und in Sicherheit zu leben. Und ich kenne ganz, ganz viele junge Menschen, die das erstens selbst wollen, die sagen, ich möchte gerne was zurückgeben. Und auf der anderen Seite ganz, ganz viele junge Menschen, denen das verdammt gut täte, nach der Schule erstmal so ein Jahr zu machen, um sich selbst ein bisschen zu orientieren, um zu gucken, wo möchte ich weiterhin. Weil es ist bei weitem ja nicht so, dass nach der Schule, dass das ganz, ganz viele junge Menschen jetzt schon wissen, was sie im Anschluss machen möchten. Also es hätte insgesamt sehr, sehr viele Vorteile, wenn wir die Diskussion stärker in diese Richtung lenken.
Und das will ich auch gern nachher noch wieder aufgreifen, das Stichwort allgemeine Dienstpflicht oder das, was Sie ein Gesellschaftsjahr nennen. Aber nochmal nachgefragt, was Sie beschrieben haben mit der Musterung unter Verweis auch auf Herrn Bartels. Ist das das Schwere? schwedische Modell, über das so viel in den letzten Wochen gesprochen wurde, weil es eben besagt, dass alle gemustert werden und alle, solange die Freiwilligkeit reicht, ist es gut und sonst werden die Leute dann eben gezogen. Ist es das, was Ihnen vorschwebt? Wir haben gleich Herrn Lehmann in der Leitung, aber das wollte ich gerne noch rückfragen.
Na gut, ich habe ja gesagt, was das eigentliche Ziel sein muss, das skandinavische Modell, Finnland macht es ja auch ähnlich, wäre wirklich ein erster guter Zwischenschritt gewesen und nicht so dieses Halbgabekonzept.
Alles klar. Herr Lehmann erreicht uns aus Hamburg. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann. Mein Beitrag hat sozusagen zwei Ebenen, also einmal die persönliche. Ich bin jetzt 63 und ich habe damals, als es die Frage aufkam, habe ich Zivildienst gemacht. Heute würde ich mich anders entscheiden, ganz ehrlich. Aber dafür ist es jetzt ja, die Zeit ist vorbei. Aber ich sehe das halt bei meinen Schülern, dass wenn immer von Pflicht geredet wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Pflichtgefühl, das ist gar nicht da. Also dass man etwas für die Gemeinschaft tut, ist irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren komplett abhanden gekommen, weil jeder sieht sich als Ich-AG. Und warum soll ich für die meisten, warum soll ich für andere was tun? Mir ist das meiste und mir das Beste und so. Und dieses Gefühl, dass man eben halt gar nicht, wieso, warum soll ich mich hier für irgendwas verpflichten, das hätte man eventuell viel früher mal in Betracht ziehen sollen, dass das fehlt. Also wenn wir jetzt gerade nach Skandinavien gucken, die Finnen, ich habe gerade einen tollen Bericht auf Arte gesehen über Finnland, die reden ganz anders, die reden total anders, die denken auch anders, was also ihre Gemeinschaft, mit der sie da zusammen leben, in ihren Dörfern und in ihren Städten, die haben ein ganz anderes Gefühl der Gemeinschaft und das ist nicht irgendwie aufgesetzt oder herbeigeredet, sondern die haben das, glaube ich, schon immer gehabt. Und bei uns ist es irgendwie sehr vereinzelt, jeder sieht sich selbst und das ist dann letzten Endes die Konsequenz. Ne? Wenn man also Pflichten einführen will, dann muss man irgendwie so ein Gegenpol haben und der ist nicht da.
Und Herr Lehmann,
nicht in den Köpfen der Leute.
Ja, Herr Lehmann, vielen Dank für diese zwei Anregungen, die es ja gleich sind, oder diese zwei Punkte, die Sie gemacht haben. Beim letzten würde ich gerne nochmal nachhaken. Das klingt danach, als wären Sie auch ein Befürworter von so etwas wie einem verpflichtenden Gemeinschaftsjahr, Gesellschaftsjahr, wie es Frau Güller gesagt hat, oder das, was unter dem Stichwort allgemeine Dienstpflicht diskutiert wird. Dann mit einer militärischen und einer zivilen Auswahlmöglichkeit, sage ich mal grob.
Also ich glaube, man muss davor noch ansetzen. Also wenn man die Leute zwingt, ihre Pflichten zu erfüllen, ist das vielleicht im Nachhinein in irgendeiner Form geistesbildend. Aber die Gedanken sind ja gar nicht da, dass ich das für die anderen tun sollte vielleicht mal, sondern da müsste man vorher ansetzen und sagt man also hier, ne, ihr könnt euch zwar entscheiden, was ihr machen wollt, aber tut das bitte, weil es in unser aller Interesse ist. Und dieses unser aller Interesse ist dermaßen weit im Hintergrund, dass man vielleicht noch davor ansetzen müsste, dieses Interesse für die Gemeinschaft zu wecken. Und dann kann man ansetzen und sagen, hier, was wollt ihr denn jetzt machen für uns sozusagen. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein Schritt zu weit. Also man hat den einen Schritt übersprungen und dann muss man mit Zwang arbeiten und wenn man mit Zwang arbeitet, was jeder, dann sucht sich jeder seine Hintertür und dann kommen noch weniger, glaube ich. Also das bringt dann auch nichts.
Bevor ich Sie gehen lasse, Herr Lehmann, Sie haben uns erzählt, dass Sie Zivildienst geleistet haben und heute im Rückblick sich für den Wehrdienst entscheiden wollen. Warum ist das so?
Also damals war ja auch diese Ost-West, also ne, da hatten wir diesen Kalten Krieg, Blöcke und so weiter. Da habe ich damals die Bedrohung nicht so akut empfunden und auch nicht so akut erlebt wie heute. Und so, man konnte das mit dem Herrn Putin ja schon jahrelang sehen, das hat ist ja nicht erst mit der Ukraine angefangen. Und da hat man schon gemerkt, also der zielt auf etwas ab, was alle anderen erstmal gar nicht so in ihr persönliches Leben reinlassen wollen. Und ich habe damals schon auch mit den Schülern so diskutiert, dass man eventuell das schon mal in Betracht ziehen sollte, was auf uns zukommt und was man da vielleicht für Gedanken haben könnte oder in Erwägung ziehen müsste, damit dann wirklich so ein, Kriegsverbrecher gleich merkt, das geht nicht. Da ist Schluss. Ja, da stellt sich wirklich nicht nur ein Politiker entgegen, sondern da sind ein paar mehr Leute, die sagen, na, wir machen das hier nicht mit, was du da mit uns machen möchtest.
Herr Lehmann.
Und das ist halt der große Vorteil der Finnen auch, glaube ich, dass die mit so wenig Leuten eine wirklich große, große Anstrengung und jeder nimmt die ernst. So, ne? Da wird keiner so einfach einmarschieren, das machen die, glaube ich, nicht.
Herr Lehmann, ich danke Ihnen für Ihren Anruf heute Vormittag und gebe noch eine Mail dazu, die uns von Wolfgang Daub erreicht. Boris Pistorius will bereits 2029 die Bundeswehr kriegstüchtig gemacht haben. Das wäre dann genau 15 Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Ob Putin so lange warten wird? Fragezeichen. Hans-Peter Bartels, müssen wir immer diese veränderte allgemeine Sicherheits- und Bedrohungslage mitdenken? Der Verteidigungsminister hat das ja in seiner Pressekonferenz zu dem Modell selbst getan, indem er gesagt hat, nach Erkenntnissen der NATO, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, könnte Putin schon in wenigen Jahren jedenfalls in der Lage sein, einen NATO-Staat militärisch anzugreifen.
Ja, selbstverständlich. Das ist der Grund, warum wir über Verteidigung reden, weil es eine Bedrohung gibt. Also wir hatten nach dem Ende des Kalten Krieges, nach 1990, ja doch ein paar Jahre, wo wir das Gefühl hatten, eigentlich gibt es für uns selber gar keine Gefahren mehr, gar keine Bedrohung, es sei denn so terroristische Anschläge vielleicht. Und wir helfen in anderen Weltgegenden, also da Konflikte zu stabilisieren. Aber jetzt ist die Bedrohung wieder unmittelbar. Und übrigens, das war sie zu Zeiten des Kalten Krieges auch. Also die Pläne des Warschauer Pakts zum Durchstoßen an die Atlantikküste, die sind ja nach 1990 auch alle öffentlich geworden. Die kann man einsehen. Also das war eine konkrete Bedrohung mit Truppen und mit Atomwaffen. Nur Abschreckung hat uns davor bewahrt, dass es zum Krieg gekommen ist. Und ich glaube, auch heute brauchen wir wieder eine funktionierende, glaubwürdige Abschreckung. Dazu gehört ein Verteidigungsbeitrag Deutschlands, der unserer Größe entspricht. Wir sind das größte Land in Europa. Wir sind übrigens im Moment die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt. Die Japaner schwächeln etwas, deshalb sind wir im Moment an Nummer 3. Wir sind ein Land, das sich nicht verstecken kann, das also im Bündnis entsprechend unserer Stärke auch Verteidigungsfähigkeiten einbringen muss. Und das sind nicht die gleichen Verteidigungsfähigkeiten wie 2011. Also die eine Armee, die noch kleiner ist als in der Zielstruktur, die 2011 von damals zu Gutenberg entschieden wurde, als er die Wehrpflicht aussetzte. Also mit den 185.000 Soldaten sollten es damals sein, und heute haben wir die nicht, wird man diesen Verteidigungsbeitrag nicht bringen können. Die Bundeswehr wird größer werden müssen. Erstmal die 200.000 erreichen. Wahrscheinlich wird sie danach noch ein bisschen größer werden müssen. Und das ist nicht eine Frage von, also wie fühlt sich die Gesellschaft an und was wäre alles nett und wie kann man jungen Leuten irgendwie das Gap Year nach dem Schulabschluss mit Sinn füllen, sondern es ist eine existenzielle Frage für Freiheit und Demokratie in Europa. Also das ist die große Frage, die sich immer stellt, wenn es um Verteidigung geht. Ob man dafür vielleicht auch anders werben kann, ist noch eine andere Frage. Also immer zu sagen, wir bieten etwas an. Also die Bundeswehr ist ein super Arbeitgeber. Also bei vollem Gehalt können Sie jede Art von Ausbildung machen. Also vom Führerschein, Gabelstaplerschein bis hin zur Promotion in alter Geschichte. Alles mit vollem Gehalt. Hat kein anderer Arbeitgeber in Deutschland. Also attraktiv ist sie, aber vielleicht müsste man andersrum werben und sagen, es kann gefährlich werden. Es ist eine ungemütliche weltweite Situation. Du wirst vielleicht mit Waffen umgehen müssen, bedroht sein, andere Menschen erschießen müssen und selber dein Leben einsetzen, traust du dir das zu? Also nicht die Frage, was kriege ich alles, sondern also ich werde etwas einsetzen müssen, was nicht alltäglich ist. Es ist nicht ein Job wie andere, wo man konkurriert mit anderen Unternehmen, sondern es ist was sehr Grundsätzliches. Und ich glaube, dafür sind natürlich junge Menschen immer ansprechbar. Und so wie die jungen Menschen heute sind, so sind sie erzogen worden von denen, die heute ein bisschen älter sind. Also ich glaube, wenn junge Menschen die Situation heute sehen, und das tun sie, ohne viel vorher mit an Ballast rumzuschleppen, dann sehen sie, Verteidigung ist wieder nötig.
Herr Schürmann aus Duisburg hat sich gemeldet bei uns.
Schönen guten Tag, Herr Schürmann. Alle.
Sie haben das Wort.
Jo, Folgendes. Erstmal muss man, finde ich, mehr Leuten klar machen, reden wir hier nur um den heißen Brei rum und da lässt man sich sogar als Kriegstreiber beschimpfen, ja, wie es ja teilweise Wahlkampf geschuldet oder den neuen Parteien geschuldet geschehen ist, sogar im Bundestag und eben nicht nur von Ultrarechts, sondern eben auch von links, schön noch mit sozialen Forderungen, mehr Geld für Kindergärten und Schulen vermixt. Oder sagt man, wir reden hier kein Kokolores, es geht um reale Gefahren, es sollte sich jeder verdeutlichen, wozu die Russen fähig sind, kann man lernen, allein an den guten Dokumentationen, die ja auch nicht nur von den großen Medien im Internet zu sehen sind. Ja, also klar, Fernsehsendungen sind teilweise zu oberflächlich vielleicht, aber es gibt wirklich gute Dokumentationen. Und dann kann man auch meinetwegen Ukraine, Finnland, Schweden lernen, wie die es machen oder die baltischen Staaten. Und dann reicht natürlich dieser kleine Sprung von Herrn Pastorius nicht. Man kann natürlich sagen, es geht in die richtige Richtung, aber das ist ja auch dem Wahlkampf geschuldet, wahrscheinlich dem Bundeskanzler, sich als Friedenspartei hinzustellen. Das ist ja das Verrückte. Ausgerechnet die, die mit Abschreckung, auch mit Waffenlieferung, Schlimmeres verhindern wollen, die lassen sich zurzeit teilweise noch über die Medien verstärkt als Kriegsteilnehmer beschimpfen. Und dann muss man natürlich mehr machen als nur so einen Fragebogen. Dass das nicht von 0 auf 100 geht, ist mir auch klar. Es fehlen Kasernen, es fehlen Ausbilder, es fehlen Ärzte, Kommission und eine ganze Kette. Da haben die, die sagen, das ist Quatsch, jetzt direkt von der Wehrpflicht alten Muster zu reden, auch recht. Aber selbst die technologischen Veränderungen auf dem Wehr- und Rüstungsgebiet lassen nicht nur zu, dass sich Jugendliche oder junge Männer nicht an der Front einsetzen lassen, also nur nach dem klassischen Muster, Elektronik, KI, Cyberraum und all diese Dinge, das ist teilweise auch was für Ältere, die früher überhaupt nicht mehr eingezogen werden. Ich glaube, mit dem 28. Lebensjahr war das ja früher vorbei, ne? So, und da sind genug Leute, die mit 30, 40, 50, vielleicht sogar 60 ihren Beitrag leisten können. Und das sollen sie auch, wenn sie die Gefahr berechtigterweise ernst nehmen. Mhm. Und da braucht es eine breit gestaffelte, sag ich, Mobilisierung. Das heißt nicht, dass wir Krieg anfangen, aber das meine ich ja, was für die Ukraine zu spät gekommen ist. Die wollten nicht provozieren. Bis zum letzten Tag haben die auch gesagt, nee, Russland macht nichts. Ne?
Es tut mir leid, Herr Schönmann, Sie hören die Musik im Hintergrund, heißt ja. Gleich sind bei uns Nachrichten. Ich versuche ein paar Gedanken von Ihnen, vielen Dank für den Anruf, noch in die letzte Runde nach den Nachrichten mitzunehmen. Dann diskutieren wir hier weiter über Auswahlwehrdienst, den Vorschlag des Bundesverteidigungsministers, ob das Konzept überzeugt oder nicht. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Der Auswahlwehrdienst für die Bundeswehr, ein überzeugender oder ein halbgarer Vorschlag, darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr hier in der Sendung Kontrovers. Die Gäste heute, Falko Drossmann von der SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss, Serap Güler, ebenfalls Mitglied im Verteidigungsausschuss von der CDU und Hans-Peter Bartels, der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, der sich an unserer Diskussion beteiligen möchte, Herr Schweigler aus Freiburg. Schönen guten Tag.
Guten Morgen in die Runde nach Köln. Guten Morgen, liebe Kollegen. Mein Name ist Lars Schweigler. Ich bin ehemaliger Soldat. Ich habe 8 Jahre lang gedient in der deutsch-französischen Brigade. Bin jetzt in der Weiterbildung nach 8 Jahren, in den Übergangsgebührnissen von 3 Jahren und bilde mich zum Notfallsanitäter in Heidenheim bei Ulm weiter. Mir geht es eigentlich in der Diskussion drum um den Respekt der Soldaten gegenüber. Wie es schon vorhin in der Diskussion hieß, sind die deutschen Soldaten Pendler. Man sieht sie noch in den Zügen. Ja, diese Diskussion mit den Zügen. Die Deutschen pendeln gern, die Soldaten. Ja, es hat jahrelang gedauert, dass die Soldaten kostenlos Bahn fahren können. Ja, dass ein Verteidigungsausschuss mit diesem Gutscheinsystem, das finde ich schade, weil jeder Soldat sich da am Freitag hinsetzt, das noch bucht. Das finde ich schwer. Ich fände das schön, wenn der Verteidigungsausschuss sich da hinsetzen würde und sagen würde, hey, wir machen das wie bei der Bundespolizei, wie bei der Polizei. Die fahren ohne, dass sie was zahlen müssen, hin. Das Zweite, was ich habe,
Erklären Sie uns, wenn ich da dazwischen gehen muss, Herr Schweigler, weil das vielleicht nicht alle wissen, erklären Sie uns, sagen Sie uns 3 Worte zu diesem Gutscheinsystem. Das kennt vielleicht nicht jeder und jeder.
Genau. Ein Soldat meldet sich im Bundeswehr-Intranet an, kriegt einen Code und kann dann bei der Deutschen Bahn über den Quereinstieg seine Zugfahrt buchen. Okay. Kurz erklärt. Der Soldat fährt in Uniform sichtbar dann im Zug zu seinem angegebenen Zugzeit. Ja, hat sich dann aber auch so zu verhalten, wie wenn er im Dienst wäre. Finde ich gut, weil ich bin öfters nach Bremerhaven gependelt. Passiert, dass dann hieß, ja, ist hier ein Sanitäter an Bord, wir haben den Notfall. Da stehen natürlich die Soldaten auf und helfen, weil jeder Soldat auf seine erste Hilfe ausgebildet. Ich als Sanitäter natürlich noch speziell mehr. Um was es mir auch noch in der Diskussion geht, um den Respekt, ist, wir haben es gehört, in den nordischen Ländern, dass da ein freiwilliges Jahr gibt. Ich wäre dafür, dass man sagt, mit 18 Jahren hat sich Männlein und Weiblein zu entscheiden, entweder machen sie ein Jahr im Rettungsdienst, im Pflegeheim, im Altenheim, in der Behindertenhilfe mit, unterstützen dort oder auch Feuerwehr oder gehen zur Bundeswehr ein Jahr und können sich dann entscheiden, hier eigentlich macht es mir Spaß, vielleicht wollen sie dann länger machen. Hätte die Bundeswehr natürlich wieder eine Attraktivität, auch mit den Vorteilen. Natürlich alles bei gleicher Bezahlung, egal ob ich jetzt im Altenheim bin oder bei der Bundeswehr. Ja, das wäre, natürlich, es gibt das Bundesfreiwilligenjahr, ja, aber da muss es eine Gleichheit geben.
Okay, Sie würden sich also aussprechen für so etwas wie ein Gesellschaftsjahr, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr?
Ja. Dann, ja, aber für jeden, aber auch für Leute, wo die Eltern geflüchtet sind und er in Deutschland geboren ist und er nur einen anerkannten Status hat. Mhm. Auch diese Menschengruppe sollte mit dabei ziehen. Dass sie wissen, was ich ein Jahr für mein Land tue.
Alles klar, Herr Schweigler. Danke für den Anruf aus Freiburg. Danke für Ihre Anregung für unsere Sendung. Hatte ich ja auch schon angemerkt, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen sollten. Ein allgemeines Pflichtjahr, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Frau Güller, vielleicht fangen wir mit Ihnen an und den Vorstellungen, die Sie da haben.
Ja, also ich meine, viele Wortmeldungen jetzt von Zuhörerinnen und Zuhörern, und es waren ja überwiegend Zuhörer, ehrlicherweise in den letzten 20 Minuten waren sehr, sehr spannend. Vielleicht fange ich mal kurz mit dem Lehrer an. Wenn ich es mir richtig notiert habe, war das, glaube ich, Herr Lehmann, der angerufen hatte. Mhm. Der sagte, wir brauchen eigentlich noch einen Schritt davor. Also ob das jetzt das gesellschaftliche Jahr ist oder das Gesellschaftsjahr ist oder eine stärkere Verpflichtung, was das Thema Bundeswehr auch betrifft. Wir brauchen noch einen Schritt davor. Ich würde das ehrlicherweise unterstreichen wollen, denn wir brauchen da eine intensive Diskussion, vor allem mit jungen Menschen, was das Thema Pflicht, Dienst betrifft. Und deshalb spreche ich mich auch schon seit sehr, sehr langem dafür aus, dass unsere Jugendoffiziere beispielsweise mindestens ab der 9. Klasse, also die können Schulen besuchen. Wir haben aber, wir kriegen ganz viele Rückmeldungen von unseren Jugendoffizieren, die ja dafür ausgebildet werden, in die Schulen zu gehen und in der Schule über Sicherheit und Bundeswehr zu informieren. Es ist keine Werbeveranstaltung, es ist eine Information über Sicherheitspolitik, über die Bundeswehr, wofür die Bundeswehr da ist, dass sie im Grundgesetz verankert ist, etc. Und die Rückmeldungen, die wir von den Jugendoffizieren kriegen, ist oft, dass sie es nach wie vor schwer haben, in die Schulen zu kommen, weil es viele gibt, Lehrer oder Eltern, die sagen, nein, wir möchten das nicht. Und da müssen wir ja anfangen zu diskutieren. Und insofern wäre da tatsächlich eine Forderung, auch an dieser Stelle all die Bildungsministerin sich mit den 16 Kultusministern mal zusammenzusetzen, dass wir das verpflichtend endlich hinkriegen. Ja. Dass mindestens pro Schulbesuch jeder Schüler einmal im Austausch mit den Jugendoffizieren mit der Bundeswehr gekommen ist, um überhaupt zu verstehen, wieso das so wichtig ist. Herr Bartelt hat es ja vor den Nachrichten auch noch mal deutlich gemacht, wieso auch dieses Umdenken jetzt, ein anderes Mindset im Sinne der Zeitenwende so wichtig und notwendig ist. Ich habe es gerade auch gesagt, dass wir in Sicherheit leben, dass wir in Frieden und Freiheit leben, ist eben kein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich. Und es lohnt sich immer wieder auch dafür zu kämpfen. Und ich glaube, dieses Gefühl müssen wir vermitteln, wenn es jetzt um das Gesellschaftsjahr geht. Und nochmal, bleibe ich bei der Position, ja, aber gerade was Ausländer betrifft, muss der zivile Bereich natürlich auch Zugänge ermöglichen.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen, nur gerade weil der Punkt so interessant war, den Sie gemacht haben mit den Schulen, wollte ich gerade noch Falko Drossmann fragen von der SPD, ob er da einverstanden ist. Wissen, dass es heftige Kritik teils an Schulen gibt, dass es den Vorwurf gibt, da geht es um Militarisierung der gesamten Gesellschaft. Was halten Sie von diesen verstärkten Informationsveranstaltungen in Schulen ab Klasse 9, sagte Frau Güler, dass das eigentlich Usus sein muss, damit sich alle mit diesem Gedanken beschäftigen?
Ja, ich würde so gern zu so vielen anderen Punkten auch noch was sagen zum Gesellschaftsjahr nachher. Aber zuerst mal zu der Frage, da machen sich das die Bundesländer ja relativ einfach. Die gehen nämlich die Verantwortung an die Schulen selbst und die Schulen einzeln entscheiden, ob sie so eine Veranstaltung zulassen oder nicht. Und das geht nicht. Also das müssen wir wirklich machen. Die Bundeswehr ist Teil unserer Gesellschaft und muss natürlich die Möglichkeit haben, sich auch in den Schulen vorzustellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht halt nicht, dass die Bundesländer sich da einen weißen Fuß malen.
Gut, dann kommen wir zu dem Gesellschaftsjahr. Dazu wollten Sie auch noch was sagen. Bitte.
Also Ja, jetzt, genau. Also das Erste, also Gesellschaft, ja, ich finde die Idee eigentlich gar nicht uncharmant. So, aber wir sprechen jetzt gerade über einen Auswahlwehrdienst, um die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte, um Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr. Und also Boris Pistorius, weil das eben kam mit den Expertinnen und Experten, hat ja klar gesagt, wozu die ausgebildet werden sollen, nämlich zum Sicherungssoldaten B. Wir sehen bei dem Konflikt in der Ukraine, dass ich halt nicht nur Expertinnen und Experten brauche, sondern tatsächlich auch Soldaten, die wissen, wo bei einem Gewehr das böse Ende ist. Dafür ist tatsächlich diese Ausbildung auch gedacht. Das heißt, da ist er schon relativ weitgehend. Was ich falsch finde, ist die ganze Debatte der Demokratieerziehung. Also wenn Bundeswehr, wenn Streitkräfte das leisten sollen, was vorher Schule und Elternhäuser nicht geschafft haben, dann liegt der Fehler ganz woanders. Die Bundeswehr ist nicht dafür da, die Gesellschaft zu erziehen, sondern wir brauchen eine leistungsfähige Streitkräfte, die kämpfen können, aber bitte nicht eine Demokratieerziehung machen. Zivildienst, ich bin noch eingezogen worden, als ganz klar gesagt wurde, wir brauchen euch zwar nicht mehr bei der Bundeswehr, aber wir brauchen die Zivildienstleistenden, weil sonst unsere Pflegeheime, weil sonst unsere öffentliche Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Das darf es auch nicht sein. Dann müssen wir die in diesen Bereichen richtig bezahlen, damit sich da genug Menschen melden. Wir dürfen nicht über Zwang tatsächlich sagen, du gehst jetzt ins Pflegeheim und machst das da. Und wir haben überall die Probleme, auch im öffentlichen Dienst an Personal zu kommen. Insofern sollten wir hier die Debatte dabei lassen. Jetzt geht es um die Verteidigungsfähigkeit und das Gesellschaftsjahr ist eine andere Debatte.
Finden Sie?
Also, ja, finde ich absolut.
Ich frage deswegen nach, weil die Wehrbeauftragte selbst, die aktive Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, Parteifreundin von Ihnen, auch von der SPD, meldet sich ja zu Wort, damit, dass sie sagt, eine Pflicht beim Wehrdienst hielt sie für unumgänglich. Freiwilligkeit ist wichtig, aber es braucht perspektivisch auch eine Verpflichtung. Und dann sagt sie, allen muss deutlich werden, jeder und jede in unserer Gesellschaft muss einen Beitrag leisten. Das klingt nach so etwas wie einer allgemeinen Dienstpflicht. Perspektivisch.
Perspektivisch hat sie da sicherlich recht. Und das hat doch Boris Pistorius auch sehr klar gesagt, dass wir weitergehen müssen. Jetzt, das, was wir jetzt auf dem Tisch haben, da geht es zuerst mal darum, mehr Menschen in die Bundeswehr zu kriegen, damit wir aufwuchsfähig sind, damit wir uns verteidigen können. Die Gesellschaftsjahrdebatte ist eine, die kommen muss. Weil auch da müssen die Menschen dann sinnvoll eingesetzt werden.
Alles klar. Herr Ottlinger aus Görlitz soll noch zu Wort kommen in unserer Sendung. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Und zwar habe ich in die Statistik geschaut und da muss ich sagen, die europäischen NATO-Länder haben weit über 1 Million an aktiven Soldaten. Bei Technik sind sie in fast allen Gebieten der Russland überlegen. Und da sehe ich nicht ein, dass dort so viel Gelder und Material und so weiter für die Aufrüstung verwendet werden muss.
Okay, Sie bestreiten, dass es...
Wenn ich die gesamte NATO nehme, also USA, Kanada und so weiter mit dazu, dann ist die Militärausgaben ein Vielfaches so hoch wie das, was Russland ausgibt. Die Überlegenheit bei Flugzeugen zum Beispiel ist 3-mal so hoch wie Russland bei Kampfflugzeugen, bei Kampfhubschraubern und Flugzeugträgern und so weiter. Ist weit überlegen die NATO. Ich sehe dann hier ein, dass so viel Gelder für Rüstung verschwendet werden müssen.
Alles klar, Herr Ottlinger, danke. Dazu passt auch die Mail von Thilo Hempel. Herr Pistorius spricht ja immer von Kriegstüchtigkeit, schreibt er uns, und nicht von Verteidigungsfähigkeit. Als gedienter NVA-Soldat weiß ich noch, dass man für eine Verteidigung wesentlich weniger Kräfte braucht als für einen Angriff bzw. einen Angriffskrieg. Die NATO als Bündnis ist den Russen mindestens 10-fach überlegen, gemessen an den Verteidigungsausgaben. Das war ja auch Ihr Punkt, Herr Ottlinger. Wozu also noch mehr und immer mehr? Frage an, weiß ich nicht, Frau Güler, Herrn Drossmann, wer mag?
Frau Güler.
Dankeschön, Herr Drossmann.
Ich
kann es auch übernehmen.
Nein. Ja, wir kriegen ja viele solcher Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern. Ich kann das verstehen, dass es da eine große Sorge gibt, aber ich muss an dieser Stelle wirklich die Frage zurückstellen, beziehungsweise die Frage, die ich mir immer stelle, sind diese letzten 2,5 Jahre an so vielen tatsächlich vorbeigegangen? Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, richtig, aber Russland fährt gerade die Verteidigungsausgaben massiv hoch. 1/3 des kompletten russischen Haushaltes geht gerade auf Verteidigung drauf. Die schalten komplett auf Kriegswirtschaft. Und da müssen wir uns doch im Klaren sein, dass das eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur für die Ukraine gerade ausgeht, gegeben wird, wenn die Munitionslager gerade wieder voll gemacht werden. Also das lagert. Das muss uns doch klares Zeichen sein, dass Putin eben nach der Ukraine nicht aufhören will. Und insofern müssen wir auf alles gewappnet sein. Und die USA gibt seit Jahren, seit Anbeginn, die meisten Ausgaben in der NATO aus, über 50%. Und ich glaube, es ist jetzt auch Zeit, dass die anderen NATO-Mitglieder ihren Verpflichtungen nachkommen.
Herr Drossmann, wollen Sie ergänzen, Herr Bartels?
Aus meiner Sicht, wo wir natürlich besser werden müssen, ist die Interoperabilität. Also bis jetzt ist es so, dass ganz viele NATO-Länder selber Systeme entwickeln. Wir sind da auf dem richtigen Weg, dass wir mit den skandinavischen Ländern, mit Frankreich gemeinsam Systeme entwickeln, um auch das Geld sehr viel effektiver einzusetzen. Aber da hat es natürlich ganz viel auch mit Wirtschaft zu tun. Wo wird das produziert? Wer macht die Wartung? Also da kommen viele sachfremde Dinge rein. Aber dass wir tatsächlich die Fähigkeiten verbessern müssen, das steht auch für mich außer Frage.
Also wir haben heute die kleinste Bundeswehr aller Zeiten. Zu Zeiten des Kalten Krieges war der aktive Umfang der westdeutschen Streitkräfte 500.000 Soldaten. Mobil gemacht wären es 1,5 Millionen gewesen. Heute sind wir bei den 180.000 aktiv und einigen 10.000 Reservisten, die wir mobil machen könnten. Dass das nicht reicht und dass das übrigens auch nicht dem Anspruch an Deutschland entsprechen kann, also dass wir einen substanziellen Beitrag leisten zur Verteidigung Europas, das ist, glaube ich, augenfällig. Also es geht nicht darum, auf 500.000 oder 1,3 Millionen zu kommen, sondern es geht darum, überhaupt erstmal wieder verteidigungsfähig zu werden mit dieser Bundeswehr, die Lücken füllen, eine Reserve aufbauen und die Bundeswehr vielleicht auch in der Gesellschaft wieder etwas anders sichtbar zu machen. Wobei auf dem Weg sind wir ja und dazu diente, glaube ich, auch dieser provozierende Begriff von Pistorius Kriegstüchtigkeit. Also er wollte damit aufrütteln, sonst hätte er sicher Verteidigungsfähigkeit gesagt. Aber nach Jahrzehnten, wo es in die andere Richtung gegangen ist, weniger, war es, glaube ich, schon ganz gut, dass sich auch manche jetzt erregen können über so einen Begriff, der im Übrigen in der Gesamtgesellschaft, glaube ich, gar nicht so umstritten ist. Also die Mehrheit unserer Mitbürger will stärkere Streitkräfte und ist übrigens auch bereit dafür, mehr Geld auszugeben. Und auch der Wehrpflichtgedanke hat eine Mehrheit in der Gesellschaft. Also insofern, das liegt eigentlich im Moment alles auf der Straße. Das sind die Zeichen der Zeit und es ist auch notwendig. Wir müssen nicht die Gesellschaft erst groß überzeugen. Die Diskussion muss immer weitergehen, sondern in der Politik muss man sich jetzt über die nächsten Schritte einigen und den ersten Schritt ist Boris Pistorius gegangen.
Hans-Peter Bartels, der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, hier in der Sendung Kontrovers. Herr Bartels hat jetzt einen dringenden Anschlusstermin und geht deswegen jetzt raus aus dieser Sendung. Danke, Herr Bartels, dass Sie bis jetzt dabei sein konnten. Herr Ottlinger in Görlitz, Sie haben jetzt drei Antworten bekommen.
Ja, ich muss sagen, es ist zum Teil falsch, die Antworten. Und zwar ganz einfach deswegen, 2014, also bei der Annexion der Krim, dann hat Deutschland 34 Milliarden für Rüstung ausgegeben. Und der letzte Stand ohne dieses Sondervermögen waren über 50 Milliarden. Da kann ich nicht sagen, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde.
Das hat auch niemand gesagt.
Man sollte vielleicht mal schauen, wo die Gelder hin sind.
Also Sie bleiben dabei, es gibt zu viel Geld jetzt schon für die Bundeswehr.
In den letzten Jahren, 10 Jahren, sind die Rüstungsausgaben um ungefähr 20 Milliarden gestiegen. Also man kann nicht sagen, dass es gespart wurde.
Das hat in der Runde, glaube ich, auch keiner von uns gesagt, dass die Bundeswehr kaputt
gespart wurde.
So, wir reden ja jetzt von den drei Antworten, die gerade gefallen sind. Und keiner von uns hat gesagt, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde. Was trotzdem zutrifft, ist, dass wir im Gegensatz zu 1990 heute eine ganz anders aufgestellte Bundeswehr haben, was das Personal und was das Material betrifft. Und dass wir den europäischen Pfeiler der NATO, wozu wir gehören, das hat Herr Bartels in einem vorherigen Beitrag auch schon gesagt, als größtes Land in Europa, als wirtschaftlich stärkstes Land in Europa, dieses auch in unserer Bundeswehr widerspiegeln müssen, was aktuell einfach nicht der Fall ist, weshalb es richtig ist, dass seit 2014 die Verteidigungsausgaben auch steigen.
Herr Ottlinger, vielen Dank nach Görlitz, dass Sie dabei waren bei unserer Sendung. Danke Ihnen sehr. Schönen Tag Ihnen noch. Und in die Runde frage ich jetzt noch, weil Hans-Peter Bartels das ja quasi hier hinterlassen hat, dass der Rahmen bekannt ist, dass die neue Bedrohungslage uns allen bewusst ist, dass die Herausforderungen für die Bundeswehr und für den Beitrag Deutschlands innerhalb von EU und NATO eigentlich klar sind und dass jetzt der erste Schritt gegangen ist, dem dann weitere folgen müssen. Falko Drossmann aus der Partei des Kanzlers und des Bundesverteidigungsministers. Sie haben das auch schon angedeutet. Was sind dann die nächsten Schritte?
Zuerst einmal wäre mir wichtig, ich kriege es jetzt auch hier bei den Wortmeldungen der Hörer und Hörer mit, dass wir hier zu viel über die 18-Jährigen sprechen. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz viel auch mit den jungen Menschen sprechen. Es ist relativ leicht für mich, wenn ich über 50 bin, zu sagen, alle 18-Jährigen müssen jetzt ein verpflichtendes Jahr haben. Also das wäre mir wichtig, dass wir die Debatte führen. Und ansonsten, ich glaube, wir sollten zuerst mal gemeinschaftlich diesen ersten Schritt wieder gehen, eine Wehrüberwachung, eine Wehrerfassung einführen, sollten die Infrastruktur schaffen, sollten auch die Handwaffen beschaffen, sollten die Uniform beschaffen, um tatsächlich Boris Pistorius zu unterstützen bei diesem Weg. Und dann ist es natürlich so, dass wir nach der Bundestagswahl weiter gucken müssen, also welche Erweiterung von Wehrpflicht wird es geben, welche Debatten über Dienstpflichten wird es geben, wie ist tatsächlich die Sicherheitslage zu diesem Moment, weil sich natürlich ein solcher Eingriff immer in der Sicherheitslage orientieren muss. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen alles.
Frau Güller, Ihr Plädoyer für das, was jetzt als nächstes folgen muss?
Die Debatte um die allgemeine Dienstpflicht um das Gesellschaftsjahr ist nicht neu. Die führen wir auch schon seit mehreren Jahren, mindestens seit 5 Jahren führen wir sie. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das mal aufgegriffen. Der Bundespräsident erwähnt es immer wieder. Ich würde mir wünschen, dass wir aus der Debatte endlich mal rauskommen und tatsächlich auch konkrete Konzepte vorlegen, wie so ein Dienstjahr denn aussehen soll, wie wir die jungen Menschen ansprechen, welche Bereiche es betreffen soll, was die Anlaufstellen sind. Also das wäre eigentlich das, was ich mir jetzt wünschen würde. Wir möchten das als CDU jetzt auch in der Sommerpause machen, um da wirklich mal ein konkretes Konzept vorzustellen, weil wir debattieren da schon viel zu lange drüber. Und ich finde es ehrlicherweise auch nicht hilfreich, wenn wir jetzt die weiteren 4 Jahre, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee und müssen da mal drüber reden. Ich glaube, da muss jetzt wirklich was Handfestes kommen. Und es ist nicht so, ich möchte das dem Kollegen Drossmann auch gar nicht unterstellen, einfach nochmal aufgreifen, dass wir nur über junge Menschen sprechen. Ich rede für meinen Teil ganz viel mit jungen Menschen über diese Themen. Ich hatte letzte Sitzungswoche alleine zwei Schulklassen, wo das Thema Bundeswehr auch völlig in deren Interesse war, weil eben Pistorius in letzter Woche auch mit dem Konzept rauskam. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die vielen Jugendlichen da skeptisch gegenüber sind, sondern neugierig und offen. Und ich glaube, diesen Ball müssen wir aufgreifen. In der Tat ganz viel mit jungen Menschen sprechen und viele davon überzeugen, dass wir eigentlich mehr brauchen als eine starke Bundeswehr. Die ist ganz wichtig, aber es geht um eine starke, resiliente Gesellschaft insgesamt.
Und Frau Güller, wenn Sie das jetzt in Angriff nehmen und über den Sommer, wie Sie sagen, etwas Konkretes auf den Tisch legen oder erarbeiten, wird dann auch eine Rolle spielen, was man von Seiten der FDP ja etwa in dieser Diskussion auch immer hört, dass man auch im Hinterkopf behalten soll, dass wir einen wachsenden Fachkräftemangel haben und dass jeder Pflichtdienst, in welcher Form auch immer, da eine Konkurrenz ist, die möglicherweise uns wirtschaftlich dann wiederum schadet.
Ich sehe das ehrlicherweise, ich sehe das komplett anders. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele junge Menschen, die sich nicht entscheiden können, die nicht entscheiden wollen nach der Schule direkt, weil sie sagen, oh, ich muss mich erstmal orientieren etc. Ich glaube, dass so ein Jahr dazu beitragen würde, dass junge Menschen, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden, dann da auch etwas langfristiger sind, weil sie eben dieses Orientierungsjahr hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zur FDP jetzt, Freiheit ist sehr, sehr wichtig, muss aber eben auch verteidigt werden können. Ich finde diesen Freiheitsbegriff im Sinne von bitte keine Pflicht ehrlicherweise ein bisschen schräg und nicht passend in eine Zeit der Zeitenwende.
Noch 4 Minuten haben wir in dieser Sendung. Trotzdem soll Herr Rupp aus Tübingen noch ganz kurz die Gelegenheit haben, seinen Punkt zu machen. Tag, Herr Rupp.
Grüß Gott in die Runde. Ja, das mit der allgemeinen Dienstpflicht ist ja schon mehrfach gefallen. Bei den meisten in der Runde renne ich damit auch offene Türen ein. Mir wäre vor allem wichtig, dass eben kein Zwang tatsächlich ausgeübt wird in irgendeine Richtung, also kein erhobener moralischer Zeigefinger. Jetzt geh aber bitte schon mal bitte zur Bundeswehr, sondern jeder soll wählen können, ob Bundeswehr, Altenheim, Kindergarten, irgendeine gemeinnützige Organisation ein Jahr und dann bitte schön auch, wie gesagt, nur für beide Geschlechter. Alles andere ist wirklich außer Zeit gefallen. Und klar, unsere Gesellschaft hat jahrzehntelang tatsächlich Frauen ungleich behandelt. Da haben wir aber mächtig aufgeholt. Und wenn es jetzt mal in die andere Richtung geht, wo die Frauen dann sozusagen auch mal eine Pflicht leisten müssen, ja, dann ist es auch mal eben in diese Richtung. Da muss dann auch die Gleichberechtigung greifen. Also ich fände es unabdingbar, so ein Jahr, und daran wegwachsen junge Leute ja auch persönlich, können persönlich reifen. Und es klingt jetzt vielleicht arrogant oder wenn man sagt, das hat noch keinem geschadet, aber nein, ich glaube wirklich, dass es den allermeisten hilft, auch bei ihrer persönlichen Entwicklung.
Danke, Herr Rupp. Und zum Schluss dann noch die Frage an Herrn Drossmann nach dem, was auch Frau Güller gesagt hat, zu Ihren Plänen für, konkreten Plänen für so ein Gesellschaftsjahr. Sie sind da offen für eine konstruktive Debatte auch mit der Union.
Also absolut sind wir offen für eine konstruktive Debatte. Die Union muss halt, also für mich ist unabdingbar, dass es für Mann und Frau gilt. So, das schließt Herr Söder zum Beispiel aus. Deshalb muss zuerst mal die Union auch eine Meinung finden zu dem Thema. Aber ehrlich, da müssen wir ernsthaft drüber diskutieren. Das ist ein großer Eingriff. Und weil Sie eben zur FDP fragten, nach meiner Auffassung ist Sicherheit, ist Verteidigungsfähigkeit, ist eine funktionierende öffentliche Verwaltung Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und deshalb keine Konkurrenz dazu. Deshalb sollten wir das auch gar nicht in die Debatte bringen. Aber ja, natürlich sind wir da auch in der Diskussion offen.
Dann danke ich Falko Drossmann von der SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Ich danke Serap Güler von der CDU, auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und ich danke Hans-Peter Bartels, der hier in der Sendung die längste Zeit dabei war, dem Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Auswahl, Wehrdienst für die Bundeswehr überzeugend oder halbgar, das war unser Thema heute Morgen. Danke für Ihre Teilnahme, die Sie sich alle gemeldet haben und sich eingebracht haben in unsere Debatte. Ich hoffe, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Danke für Ihr Interesse. Bis bald, mein Name ist Jasper Barenberg.